Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris ist berühmt für seine speziellen Gäste, herrliche Gäste. Heute U21-Teamchef Werner Gregoritsch. Werner, schön, dass du einmal nach Transdanubien gefunden hast. Zu uns in 22. Andi, gratuliere dir. Ein sehr prominenter, sehr launischer, redseliger Gast. Bin schon gespannt, was der Werner alles zu sagen hat. Ja, Werner, am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris ist dir schon lange ein Begriff. Wie hast du Andi eigentlich kennengelernt?
Das kann man, glaube ich, gar nicht in der Öffentlichkeit sagen. Okay. Normal ist schon ein Sportler nur am Fußballplatz zu sehen. Aber wir haben uns in einer Diskothek kennengelernt nach einem Spieltag, der für beide sehr positiv war.
Okay,
und das sind intern aus dem man nicht weiter erzählt. Aber wir haben uns sofort gut verstanden und das war 1984. Oh. Und seit der Zeit, wenn man denkt, ist immer, glaube ich, eine Freundschaft geblieben. Und was mich nur ärgert, ist, einer der großen Fußballer und Trainer, der Herbert Boaska, hat einmal gesagt, wenn ich den Andi Ogris rechts gehabt hätte und die links, dann wäre ich nicht mehr da. Und ich glaube sicher, dass wir den Herbert Boaska zu sehr, sehr viel, sage ich jetzt einmal, grauen Haaren gebracht hätten.
Da bin ich auch überzeugt davon. Danke, Andreas, Andi, dass du mal wieder an jemanden geholt hast, wo wir zwar ein bisschen jünger sind, auch wieder mal fein am Tisch. Kannst du dich auch erinnern, so die ersten Treffen mit dem Werner Gregoritsch? Wie ist er dir in Erinnerung, so ganz am Anfang?
Naja, ich kann mich auf jeden Fall mal erinnern, wie er als Fußballer war. Aber ich bin ja auch so einer, der ein bisschen seine Emotionen am Fußballplatz zeigt. Der Werner war auch so einer. Deswegen glaube ich auch, dass wir uns dann am Ende des Tages auch so gut verstehen, weil wir selber ticken, weil wir Fußball gleich denken oder ähnlich denken. Und wie sagt der Werner, da verbindet uns jetzt schon eine langjährige Freundschaft und ich freue mich wirklich extrem, dass er heute bei uns da am Tisch sitzt.
Habt ihr am Wickel gehabt, du am Feld, wo er Trainer war, irgendwo Mattersburg-Kaffenberg, ist das nie ausgegangen?
Nein, kein bei uns hat es nie einen Köch gegeben oder so irgendwo, sondern es war Häkeln. Häkeln auf hohem Niveau.
Häkeln auf hohem Niveau. Lassen wir es dabei. Werner, U21-Teamchef, momentan alles nicht so lustig. Es sind nach wie vor sehr herausfordernde Zeiten. Ihr habt irgendwann im Herbst, im November, glaube ich, eine Turnierserie beendet mit dem Spiel in Riad gegen Andorra, davor gegen die Türkei, das lassen wir jetzt einmal. Jetzt beginnt das neue Jahr, wie soll es beginnen? Gibt es schon Daten, gibt es schon Turniere, Freundschaftsspiele? Ich habe mitbekommen, es gibt eine Auslosung für sehr nordländisch mit Finnland, Norwegen, Estland, was ich, Kroatien, Aserbaidschan, interessante Gruppe. Aber sag einmal, wie willst du in das Jahr mit U21 starten? Was steht an?
Ja, es gibt natürlich wie immer eine Jahresplanung, die ja schon ob der Dezember oder November läuft, spätestens dann mit der Auslosung, weiß man dann auch die Gegner. Für uns ist es so, dass wir gleich wie das A-Team im März einen Termin haben, wo wir entweder bei einem Turnier in Spanien teilnehmen, das haben wir auch mit der letzten Mannschaft, die dann zur EM gefahren ist, das nehme ich als gutes Zeichen, auch dort begonnen. Das ist ein sehr gut ausgerichtetes Turnier. Damals haben wir Holland geschlagen, Marco Quasen hat das 1-0 gemacht.
Wo seid ihr genau?
Wir sind in der Nähe von Alicante. Okay. Sind in einem sehr schönen Hotel untergebracht und auch einen hoteleigenen
Spielst du nur gegen Spanien? Oder?
Nein, nicht gegen Spanien, sondern in Spanien, aber das sind andere Mannschaften. Okay. Also das ist eine Agentur. Geplant ist, dass wir gegen Polen spielen und das leider hat jetzt Norwegen und ich glaube noch ein Team hat abgesagt wegen Corona.
Wobei die Norweger ausweichen mit dem A-Team nach Spanien, weil in Norwegen ist ja, die Skifahrer dürfen nicht rein, Gästemannschaften, Fußball dürfen nicht rein, so Norwegen schottet sich richtig ab, auch im Sport und man weiß ja, die Norweger sind sehr viel in Spanien.
Also Dänemark auch, die haben ja selbst ein eigenes Trainingszentrum gebaut auch, aber es ist so, dass wir ganz einfach dort hinfahren wollen, weil wir dort super Bedingungen haben. Die Spieler, glaube ich, auch einmal aus dem Alltagstrott, vor allem geht es ja dann auch um die Entscheidung für viele, glaube ich, das recht gut wahrnehmen können. Wir bauen eine neue Mannschaft auf. Genau. Das macht mir einen Riesenspaß.
Die Mannschaft, die du aufbaust, das ist 1.1.2000.
Richtig. Und meistens ist immer so, dass das geht bis zum Jahrgang 2002, 2003. Beispiel Yusuf Demir ist ein Spieler, der so ein Potenzial hat, der ganz einfach in die 21 kehrt. Ja. Und auch dort die Möglichkeit bekommen wird, sich zu beweisen. Aber es sind sehr, sehr viele gute junge Burschen, die jetzt nachdrängen. Es sind nicht so viele Spieler, die jetzt in der Bundesliga, in der österreichischen einen Stammplatz haben. Das war im letzten Jahrgang war das schon besser, muss man sagen. Oder da sind mehr Spieler schon Stammspieler gewesen, aber es sind sehr, sehr viele gute Spieler dabei.
Wen verlierst du? Wer fällt aus?
Ja, der Wöber. Wöber Max war wichtig, dann Kevin Danzer war wichtig, dann war natürlich auch Hannes Wolf ist ein 99er, der rausfällt. Dann sind
also schon gestandene Profis.
Ja, ja, absolut. Also es ist eine Mannschaft natürlich, die komplett neu besetzt wird, aber es sind einige Spieler, es sind an die 12 Spieler, die schon dabei waren, die auch praktisch die Situation im Unter-21-Team kennen, die wissen, was ich verlange. Und das macht mir immer wieder einen Spaß. Das beginnt ja alle 2 Jahre mit einem neuen Start, neuen Lehrgang, richtig. Und das macht mir einen Riesenspaß, weil die Spieler, die Jungen, die Profis sich immer mehr entwickeln, immer besser, sehr, sehr gut vorbereitet von den Vereinen kommen. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir durch die Akademien, durch diese Jugendausbildung, durch diese konzentrierte und vor allem auch strukturierte in allen Bundesländern, dass wir da sehr, sehr viele gute Spieler bekommen. Und, was natürlich auch der Fall ist, wenn man bedenkt, wie viele Legionäre mittlerweile in Deutschland oder auch in den anderen diversen Ländern spielen und vor allem immer jünger werden, wenn sie geholt werden, die haben dann so eine professionelle Einstellung. Ich möchte da den Clara Christoph Beispiel hervorheben, der wirklich richtiger Typ ist, der Mannschaft führen kann. Und das macht einen großen Spaß. Und vor allem, man sieht ja auch, dass die Vereine auch in Österreich immer mehr auf die Jugend setzen.
Andi, hättest du gerne mal unter dem Trainer Gregoritsch gespielt? Ist das eine Aufgabe, die er ideal ausfüllt? Weil Vereinstrainer kann ich mir super vorstellen. Teamchef ist dann nochmal was anderes. Viel sichten, viel beobachten. Ist das genau der richtige Job für ihn?
Sowohl als auch. Also ich finde, dass der Werner in seine Trainertätigkeiten, wo er bei Vereinen war, durchwegs so erfolgreich gearbeitet hat. Aber ich sehe ihn auch als Teamchef gut, weil ich weiß, dass er ein extrem gutes Auge hat, weil ich weiß, dass er mit jungen Menschen sehr gut umgehen kann. Und ich glaube auch, dass diese jungen Burschen, die er dann hat bei der U21, für meine Begriffe von ihrem viel, viel lernen können, viel, viel mitnehmen können, auch wenn sie im Ausland schon tätig sind und dort bei den Vereinen auch sicher gute Trainer haben. Aber aufgrund seiner Erfahrung, die er mitbringt, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Burschen so einen Trainer auf der Seite haben, der sie immer wieder pusht. Und ich glaube, da ist der Werner genau der Richtige.
Hast du in deiner letzten Station bei den Young Violets auch den einen oder anderen Kandidaten gehabt, den dann schmackhaft gemacht hast, den Teamchef? Ruft man da als Trainer an oder meldet sich der Teamchef bei dir als Trainer und sagt, denen den Buben habe ich im Auge? Wie spielt sich das ab zwischen einem Vereinstrainer und dem Teamchef?
Ja, also beim Werner war es immer so, dass er persönlich vorbeigekommen ist. Wenn er sich einmal nicht ausgegangen ist, dann haben wir halt einmal telefoniert über einen Spieler. Aber grundsätzlich ist es so, dass er persönlich vorbeikommt, sich mit dem Trainer hinstellt, redet und sich austauscht, wie der Trainer das sieht, wie er das sieht, dass man dann da schaut, okay, den kann man dazu nehmen, den sollte man vielleicht noch ein bisschen warten. Aber prinzipiell ist es ja so, dass er, zumindest bei mir war es immer so, dass er bei mir vorbeigeschaut hat, aber wir haben das natürlich auch immer damit verbunden, dass wir das ein bisschen schmeckfit haben.
Kann ich mir vorstellen. Wie geht es dir da mit den vielen Spielern im Ausland? Du hast es angesprochen, die spielen in Holland, die spielen in Frankreich, die spielen in Deutschland. Wo auch immer, schaust du die vor Ort an oder kriegst du Bänder oder wie geht das Ganze? Wie machst du die ganze Beobachtung oder hast du einen Staff, der das dir aufbereitet?
Es hat sich natürlich im Fußballgeschäft sehr viel verändert. Wir haben natürlich Analytiker im ÖFB, wir haben für jedes Nationalteam, auch für die Jungen, für die U-Teams. Wir haben natürlich genauso, es gibt Plattformen, wo du ganz einfach scouten kannst, wie jeder Verein das macht, machen wir es mit dem Nationalteam. Wir haben auch jetzt zum Beispiel 150 Spieler gescoutet, haben von denen natürlich auch einen Ordner angelegt, wo man dann jederzeit auch hingreift, zugreifen kann, dass sich das anschauen kann. Ich möchte aber auch etwas zur Situation mit den Vereinstrainern sprechen. Ich bin jetzt 10 Jahre, also gehe ins 11. Jahr als Teamchef in der Unter-21 und muss sagen, dass ich eigentlich mit den meisten Teamchefs, also beziehungsweise den meisten Vereinstrainern, den Cheftrainern, aber auch Co-Trainern, die zum Teil ja meine Spieler waren auch, muss ich sagen, oder Adi Hütter war beispielsweise mein Spieler auch schon, sind sehr viele schon dabei, wo ich zum Beispiel sogar die Söhne bekommen habe, Herfried Zabiter, Ivo Vastic, das war der Papa, mein Spieler, und das war der Sohn. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und da muss ich sagen, ich glaube also, dass ich mit sehr vielen ganz gut kann, auch wenn es auf dem Fußballplatz anders ausgeschaut hat, aber ich kann eigentlich, versuche immer jeden zu respektieren, auch in der Meinung, hole mir auch die Meinung von Managern ein, von den Vereinsmanagern, und da ist es so, beim Beispiel jetzt beim Andi, ich habe damals den Marco Quasiner gehabt von Austria, der zum Teil beim Gaga, mein Kollegen Gaga, Herbert, hat da alles gespielt und war gut drauf, dann ist er wieder Nummer 1, also Ersatzspieler gewesen, aber der hat zum Beispiel, der Marco hat von dem Andi Ogris in einer Weise geschwärmt, hat gesagt, ich habe eigentlich dem Trainer alles zu verdanken, und da habe ich gewusst, dass das einer für mich ist, weil ich dort absolut der Meinung bin, dass der Andi und ich, was Fußball und auch das Leben anbelangt, ganz sicher gleich denken. Wir haben sehr viel miterlebt, auch im privaten Bereich, und haben dann trotzdem immer wieder aufgestanden. Und auch im fußballerischen Bereich ist es so, ich hätte gerne einen Spieler gehabt, so wie Andi Ogris. Ich habe einen gehabt, der war das Extremste, was ich gehabt habe, aber für mich auch der Beste.
Arnautovic, oder?
Nein, Didi Kübauer.
Didi Kübauer, okay.
Durch das sind auch meine grauen Haare gewachsen. Aber ich muss sagen, dass der Beispiel, und da war es ja der Andi, das war auch ein Spieler, ein Kapitän, der die Mannschaft ständig gepusht hat. Damals mit Mattersburg bin ich aufgestiegen und hat auch der Mannschaft seinen Stempel, seine Philosophie aufgegeben. Und das hat der Andi genauso gemacht bei Austria Wien oder auch allen anderen Vereinen sagt, er ist die Austria oder lebt die Austria vor, und die haben nie aufgegeben. Und ich habe das Erlebnis gehabt, muss ich sagen, und freue mich natürlich, dass ich da auch erfolgreich war und sagen kann, für mich ist es ganz, ganz wichtig, und auch da hat Andi recht, es geht nicht immer, dass man die fußballerisch Besten holt, weil es für verschiedene Positionen natürlich auch den Spieler gibt, den Charaktere, die du brauchst. Und ich bin der Meinung, dass in der heutigen Zeit die Mentalität noch mehr gefragt ist, weil so viel auf die Spieler einprasselt und die Spieler so viel unter Druck stehen, schon mit jungen Jahren. Immer jünger sind sie, wenn sie zum Spielen kommen. Und da gibt es Beispiele. Baumgartner Christoph, der bei mir das erste Mal überhaupt entdeckt worden ist, mit 17 Jahren, 18 Jahren in der Unter 21 dann gespielt hat, vorher in den U-Teams super Leistungen gebracht hat. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich nachdenke, diese 11 Jahre jetzt als Teamchef, was da für lässige Burschen, für schwierige, aber auch gute Typen und auch erfolgreiche Spieler waren. Ich sage immer einer, es gibt die verschiedenen, aber die wirklich Mentalität haben, die sind ganz besonders.
Werner, du wirst es nicht wissen, aber bei Andi Ogris ist es immer so, dass wir natürlich am Stammtisch Fragen stellen. Die User können sich über Instagram melden und Fragen stellen. Da gibt's Fragen wie, wie stolz bist du auf deinen Sohn? Wie geht's dem Michael? Da können wir noch reden. Aber dann gibt's eine Frage, wer ist der schlechteste DJ ihrer Nationalteamkarriere? Und drunter steht, die Frage kommt von einem gewissen M. Quasiner. Also, weil du nicht Marco Quasiner angesprochen hast, der dürft sichtlich in Ostende mitbekommen haben, dass du halt beim Andi am Stammtisch bist und fragt, wer der schlechteste DJ in der Nationalteamkarriere war. Gibt es da irgendeine Geschichte dazu?
Stellt diese Frage, weil er ja ein sehr berühmter DJ war. Er war der Erste, der auf einmal Lieder gebracht hat, wo meine Vorfahren noch gesungen haben, nämlich die kroatischen. Hat das wunderbar hineingebracht in die Mannschaft. Manchmal habe ich geglaubt, wir sind Kroatien, nicht Österreich. Aber ich muss sagen, Marco war schon gut, hat aber diesen Fehler, eben, dass er mal zu wenig international war. Er war zu sehr bezogen.
Aber er war gut am Platz und gut in der Kabine. Also
für mich war er ein super Typ.
Ich meine, dass du in 27 Spiele aufgestellt. Es gibt nur, glaube ich, 4 Spieler überhaupt, die in der ÖFB-Geschichte mehr wie 27 oder 21 Länderspiele haben. 27 Länderspiele, nur 21 ist eine Hausnummer.
Marco Quasiner war der Spieler, der die Mannschaft wirklich mit seiner Art und mit seinem Wesen sehr geführt hat. Er war ein Spieler, der speziell, wenn man Tore gebraucht hat, gegen kleinere Nationen, sage ich mal, Kamerun, Armenien oder so richtig, war enorm kopfballstark. Er war auch sehr er war in Wahrheit nach außen hin ein sehr, sage ich jetzt einmal, kräftiger und stark, eine starke Persönlichkeit. In Wahrheit war aber sehr sensibel und hat auch diese Sensibilität immer, was seine Mitspieler anbelangt hat, auch gebracht. Also wenn ein Problem war und der Spieler hat sich nicht so traut, ist der Marker gekommen und hat gefragt. Also er hat wirklich auch geschaut, was für mich wichtig ist, dass es ein Team ist und nicht eine Summe von Einzelspielern. Und bei uns, das muss ich auch sagen, unter 21 ist es einmal ganz wichtig, dass egal ist, wo einer spielt, wer das ist und vor allem, was er verdient. Das sind eben diese Unterschiede, sondern das ist vergessen. Es geht darum, dass die den Adler haben. Und du sagst 27, das ist ja schon stolz. Aber wenn einer nur 5, 6 Mal, muss er in der Zeit die 100% gegeben haben. Und wenn er das nicht geschafft hat, dann hat er irgendwas versäumt, muss ich sagen. Und das freut mich. Marco Quasener ist nicht der beste DJ, er gehört zu den Besseren, aber es gibt Leute, die zum Beispiel meine Lieblingsgruppe AC/DC sehr gern gespielt haben, wenn der Trainer in die Kabine gekommen ist. Und das ist natürlich wieder eine Situation, die ihn nicht zum Schlechtesten, aber in der Rangliste, was die DJ-Tätigkeit anbelangt, ein bisschen runtersteht.
Nein, tue ich mich jetzt nicht. Der Quasener,
Marco auch gut.
Quasener ist mit Abstand der schlechteste DJ, den es überhaupt gibt. Mit Abstand.
Ja, weil du die Jugendlichen nicht verstehst.
Da kommt lang nichts und dann kommt wieder der Quasener.
Okay, also Marco.
Ganz so schlecht sicher nicht, weil die Liebeslieder, die kroatischen, die er braucht, und dann hört Schmerz.
Sonnenuntergang im Mittelmeer. Ja,
damit das du verstanden hast. Ja.
Aber warum spielt Marco Quasener jetzt bei Ostende in Belgien? Was ist letztendlich nicht, was hat ihm am Schluss gefehlt, dass er nicht wirklich bei einer Topmannschaft in Deutschland spielt, wie Baumgartner oder so? Da werden halt den einen oder anderen Namen schon in die Runde geschmissen.
Naja, beim Quasener war es halt am Ende des Tages dann trotzdem so, wie der bei der Austria in die Kampfmannschaft hineingewachsen ist, war der Thorsten Fink Trainer, der ihn zwar teilweise dann schon gepusht hat, aber es war halt für Marco eine schwierige Zeit, weil da haben wir dann trotzdem mit Friesenbichl haben wir gehabt, den wir retour geholt haben. Der Pires war da, der Venuto war da. Es war nicht einfach, sich dort dann durchzusetzen. Und er hat sich halt dann dafür entschieden, ins Ausland zu gehen. Dann ist er, glaube ich, bei Twente gewesen. Ja. Dort hat er sich nicht durchgesetzt, ist dann zurück zu Mattersburg, hat bei Mattersburg dann trotzdem auch so Auf und Abs gehabt. Und jetzt aber bei Ostende hat er endlich einmal dort einen Fuß gefasst. Und jetzt in letzter Zeit spielt er ja regelmäßig, ich verfolge ihn natürlich. Aber ich denke, das, was ihn quasi noch auszeichnet, ist nicht nur seine Kopfballstärke, weil er natürlich auch groß ist, aber der ist für seine Größe, ist er nicht unbeweglich, weil das ist normal bei den großen Spielern so. Und das, was ihn total auszeichnet, ist extrem gut in der Technik. Und vor dem Tor Ruhe, Puls,
ja, haben wir gerade einen bei VfB Stuttgart. Ja. Kalajdzic, der das große gemacht, auch zwei Meter
aber
groß.
Aber das sind die Spieler, die wirklich, das da, je näher das quasi noch zum Goal kommt, umso ruhiger wird er. Und ich kann das nur sagen, aus meiner Zeit, vielleicht kannst du Werner bestätigen, wenn du früher alleine aufs Goal rennst, also zu meiner Zeit war das, für mich hat das gegolten, dann war das manchmal so, dass das Goal immer kleiner wurde und der Goal wird immer größer. Und beim Quasener ist es genau umgekehrt. Mhm. Beim Quasener, wenn der alleine auf dem Goal hier rennt, ist der Goal immer kleiner geworden und das Goal immer größer. Und 1-1, da hat er es reingehauen.
Man muss auch sagen, dass der Marco Beispiel beim Stadler Hermann, den ich auch sehr schätze, beim Hermann der absolute Torschützenkönig war im Nationalteam und der hat auch die Mannschaft zu einem geschossen, muss man sagen. Und bei Marco Quasener war halt die Erwartungshaltung sehr hoch. Und muss man dazu sagen, bei Austria Wien liegt natürlich sehr viel auf der Technik, wo Wert gelegt wird. Und der Marco war ein Spieler, der immer wieder, oder ein Spielertyp ist, der die Mannschaft braucht, der Flügelspieler braucht, die ihn servieren, die ihm die Bälle servieren. Es kann er, der jetzt in 1 gegen 1 geht, aber er hat einen guten Tiefgang, er marschiert, wenn er am Ball ist, hast du selten den Ball wegnehmen können. Und bei ihm ist das Entscheidende, ist das Selbstbewusstsein. Das ist gut. So, das möchte ich sagen. Er hat das geschafft, was die anderen Trainer nicht zusammengebracht haben, dass sie ihm auch dieses Selbstvertrauen geben, und dass das Tor in kleiner, nicht klein geworden, sondern groß geworden ist.
Quasener ist nicht mehr U21-Team, du baust eine neue Mannschaft auf, 1.1.2000, du sprichst von 150 Spielern, die da groß im Blickfeld sein, über die es Daten gibt, Stats gibt, alles angelegt ist. Wie gehst du da ran? Wie baust du dir deine Mannschaft? Was ist für dich wichtig? Wie schafft man es ins U21-Nationalteam bei dir?
Zum einen ist es einmal so, in den diversen Jahren war für mich immer eins wichtig, dass Spieler, die zum Beispiel jetzt die Nachwuchsteams durchgelaufen sind, von der U16 weg bis zur U19, dass das gute Fußballer sein müssen. Also die müssen einmal schon eine Qualität haben, dass sie weiter forciert werden.
Da sprichst du auch also mit Scherb, Stadler.
Absolut, also mit den Kollegen, mit denen es wirklich auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit gibt, muss man dazu sagen, dass der Schöttl-Peter immer wieder auf das auch schaut, dass wir miteinander uns austauschen, dass der immer wieder, muss ich auch dazu sagen, auch das betrifft ja das A-Team, wo ich sagen muss, also ich kann den Franco Foda sehr viel verdanken, weil er mir Spieler zur Verfügung gestellt hat, wo er sie auch brauchen hätte können, vor allem in der Corona-Zeit. Und er hat mir zur Verfügung gestellt, dass sie bei mir lieber gespielt haben, wie auf der Tribüne waren. Oder ganz sicher. Das ist einmal das Wichtige. Und auch mein Thema ist so, wenn zum Beispiel jetzt der Manfred Schack, der hinter mir ist, oder Martin Scherb, Martin vom Jahrgang, hinter mir ist beispielsweise 2002 Jahrgang hat und ich habe jetzt ein Spiel und der ist bei mir kein Stammspieler, dann, und jetzt, der könnte 20 Minuten spielen, ist aber wichtig für die untere Mannschaft, für die 19, ist das für mich selbstverständlich, dass sehr der gut den Spieler behalten kann und dann natürlich erst, wenn die Spiele, die Qualifikationsspiele vorbei sind, zu mir kommt.
Und wenn es einen außergewöhnlichen gibt, wie jetzt
dann Josef Demir, dann muss man einfach fördern weiter oben. Das ist einfach so, der gehört auch gefördert. Aber wichtig ist einmal, dass man von den unteren Teams dann strukturell weiter mit den Spielern versucht zu arbeiten, dann kommt es natürlich ganz, ganz drauf an. Ganz wichtig ist es, war der Spieler schon bei mir in den Jahrgängen zuvor, weil dann kennen sie schon praktisch das Prozedere bei uns in der 21. Und was auch wichtig ist, sind dann zum Beispiel die Spieler, wie sie sich in der österreichischen Liga, in der zweiten Liga auch und im Ausland, wie sie sich bewähren, wie sie zu den Einsätzen kommen. Und wenn man das sieht, dann forciert man auch diese Spieler. Und in der Zeit, speziell am Anfang, als ich begonnen habe, war es ja noch nicht so, da hat es Spieler gegeben, die auch in der Regionalliga gespielt haben, bei den diversen zweiten Mannschaften der Bundesliga-Clubs. Und da hat es Spieler gegeben, die keiner kennt hat. Und die haben dann bei mir gespielt und haben auf einmal, beispielsweise Scheusengeier, der war zum Beispiel nicht das Thema, der hat, und hat bei mir gespielt und war zum Beispiel einer der wichtigen Defensivspieler in dieser U21. Und nach diesen Kriterien suchen wir aus. Was mir jetzt die Arbeit erleichtert, ist, dass ich meinen Betreuerstab natürlich einbeziehe, einbinde, die Co-Trainer, Analytiker und natürlich auch, das muss ich sagen, ist mir sehr, sehr wichtig, was der Teamchef zum jeweiligen Spieler, weil der auch die Spiele beobachtet, sagt, wir sind da einen sehr guten Austausch. Und der Sportdirektor selbstverständlich, der den Überblick hat, wenn wir einen Kader machen, bespreche ich das natürlich auch im Sinne des ÖFB, das heißt, ich bin da nicht jetzt eine One-Man-Show, sondern wir sind da ein Team, auch von Trainern oder Teamchefs, die zusammenarbeiten sollen und mir taugt das einfach, ich stehe auf das, wenn man miteinander das auch besprechen kann und so rekrutieren sich dann die Spieler, wobei es immer wieder Spieler gibt, ich denke jetzt an den Ivan Lubitsch, der ist reingerutscht, beispielsweise der Kalajdzic war verletzt, ist reingerutscht und der hat nur das Pech gehabt, dass er damals noch nicht so fit war, weil wenn der die Form hat von jetzt, hätten wir gegen Deutschland damals, wo wir 1-1 gespielt haben, gewonnen, weil der 300-prozentige gehabt und da macht er heute 2 davon. Und das meine ich damit, es ist immer so, man darf jetzt nicht sagen, man hat dann sein fixes Team und das sind die 20 Leute und da kommt keiner rein, sondern eben Nationalteam ist so, das kommt auf die Tagesverfassung an, wenn jetzt ist mir zum Beispiel aufgefallen, der Luca Kronberger, ein junger Spieler, ist ein 2002er, der spielt jetzt ausgezeichnet, wenn er reinkommt und der hat das Potenzial ganz sicher, dass der auch in die Unter-21 über kurz oder lang ein Stammspieler wird.
Das sind ganz klar andere Geschichten wie als Vereinstrainer. Du kennst ja das Leben als Vereinstrainer, wo du halt deine super 14, 15 Leute hast und dann noch 7, 8 Ergänzungsspieler und auf einmal kannst du aus einem riesigen Bull aussuchen, oder?
Ja, da kommt ja noch was dazu. Erst einmal die Selektion. Und das Zweite ist ja noch dazu, dass wir ja pro Lehrgang, bis auf den, wenn man einen Lehrgang hat, wo man also Freundschaftsspiele hat und wo man entwickeln kann, du hast meistens einen Lehrgang mit 2 Qualifikationsspielen und da ist so, du kommst am Sonntag zusammen, hast bis Dienstag einmal nur individuelles Training, weil eben verschiedene Einsätze sind, manche Spieler werden mehr trainiert, manche Spiele weniger, das heißt, das erste Mal bist du mit der Mannschaft am Mittwoch komplett zusammen, wo du auch fordern kannst.
Am Freitag.
Und dann hat er am Freitag gespielt. Das heißt,
ein Abschlusstraining.
Abschlusstraining, ein normales Training. Und das ist sehr, sehr schwer. Aber muss ich dazu sagen, dass die Spieler, und da bin ich auch immer wieder sehr froh, dass die Trainerarbeit im Verein so gut ist. Wenn ich sage, zum Beispiel Red Bull, nehme ich jetzt als Beispiel, was Pressingverhalten anbelangt. Wenn ich anbelange, Beispiel Rapid, wie die Spieler, sage ich jetzt einmal, auch sagen wir, gegen den Ball arbeiten oder auch im Umschaltverhalten sind. Der LASK, das sind Vereine, die ganz einfach die Jungen dann so forcieren, ausbilden, dass ich im Prinzip dann, und das sage ich immer wieder im Nationalteam, ich profitiere von den Vereinen und kann dann meine Philosophie, die ich haben will, umsetzen, aber beispielsweise so zu spielen, weil man sagt, ja, warum spielt das Nationalteam wie Red Bull? Das geht nicht, weil bei Red Bull brauchst du 6 Monate, bis du mal das drinnen hast und die beginnen in der U14 damit. Also, das ist alles, diese Automatismen in einem Verein sind viel leichter wie im Nationalteam. Aber du kannst
gewisse Dinge, weil sie vorgeprägt sind, natürlich schneller umsetzen.
Ist das jetzt deine Philosophie, die gespielt wird, oder die Philosophie, die der Teamchef Foder mit Scherb, mit Stadler, mit dir, mit Peter Schöttl, der ganze ÖFB ausarbeitet und sagt, versuchen wir doch durchgängig U16, U18, U19, U21 bis zum A-Team relativ das gleiche System zu spielen. Wir sollten aber schon flexibel sein, mehrere Systeme drauf haben. Wenn du sagst, ich versuche meine Philosophie, wie viel ist das deine Philosophie oder ist es eine vom ÖFB erarbeitete Philosophie?
Es ist zum Teil vom ÖFB erarbeitet. Ich habe natürlich sehr profitiert. Mhm. Als wenn du heute 10 Jahre einen Job machst, dann entwickelst du dich ganz einfach, dass du ganz einfach auch dann, das ist wie bei einem Verein, wenn du der Amateurtrainer bist. Das war bei mir beim GRK so, dass wenn du der Trainer bist vom GRK, schaust du natürlich beim A-Team oder bei der ersten Mannschaft, wie läuft es? Ich kann ein Beispiel nehmen, bei Marcel Koller, mit dem ich auch sehr gut zusammengearbeitet habe, war es so, dass wir uns abgesprochen haben bei den Standardsituationen. Er wollte immer um, dass mehr oder weniger zwei Spieler in der kurzen und in der langen Ecke sind. Egal was der Tormann hat gesagt, das war die Philosophie und dann eben gemischte Mann-Raumdeckung und dann habe ich das auch so gemacht. Jetzt war es so, dass wir uns das im Prinzip unabhängig, wenn der Team schon sagt, du mach wie du glaubst, aber gewisse Prinzipien gibt es. Für mich geht es auch darum, muss ich dazu sagen, dass auch der Teamchef immer wieder, wenn ein Spieler auf seiner Abrufliste ist, der bei mir dann spielt, ihn persönlich kontaktiert und ich ganz einfach die Wichtigkeit dieser unter 21 gibt. Und das ist für mich entscheidend, weil das habe ich genauso gemacht als Cheftrainer. Beispiel, wo ich war, dass ich in der zweiten Mannschaft immer wieder, wenn der gespielt hat, der Spieler, nicht gesagt habe, das ist eine Herabsetzung, sondern das ist ein Probegalopp für die erste Mannschaft. Und so, glaube ich, versteht es auch der Franco Foder. Und das ist natürlich gut, weil die Spieler entweder kapiert das, oder sonst ist er für das Nationalteam ja so und so nicht geeignet, wenn er nicht weiß, dass er über die unter 21 auch weiterkommen kann. Mhm. Und so läuft es, dass im Prinzip natürlich, ich spiele gerne mit einer Viererkette, mit zwei Sechser, damit ich das Zentrum dicht halte. Und wir haben sehr, sehr gute Triplanski, sehr, sehr gute Spieler, Außenspieler gehabt und auch Zentrale, die kreativ waren, aber sie waren immer abgesichert. Und jetzt ist es so natürlich, so wie es jetzt ist, wir haben sehr viele gute Innenverteidiger, jetzt in der Mannschaft. Und ich habe das ja gespielt, damals bin ich aufgestiegen in Mattersburg, haben wir gespielt 3-5-2. Da war zum Beispiel der Christian Fuchs gespielt, den Außenspieler, der ideal war. Der zugemacht hat in der Defensive, ist es eine Viererkette geworden. Und dann in der Offensive ist er praktisch ein dritter Stürmer geworden. Nicht? Und auch jetzt wird so sein, die Überlegung, und wir schauen ja auch deswegen auch die Spiele an, Wir haben sehr viele gute Innenverteidiger und da wird so, wir haben eigentlich bei den Außenspielern ein bisschen Probleme.
Damit wird es flexibel.
In der Defensive, ja. Aber es wird so sein, dass man sicher auch ein 3-4-3, 3-4-2-1 oder auch eben ein 3-5-2 probieren oder auch einstudieren wollen, weil die Spieler das ja so und so im Verein auch schon kennen. Und ich schaue nach diesen Positionen. Es gibt Spieler, die ganz einfach das sehr gut können. Und nach dem wird natürlich auch für das Nationalteam, das ja ein Team ist, dann die Mannschaft auch ausgesucht.
Sehr gut. Bist du eigentlich auch unter 21 Spieler gewesen?
Ich möchte das nur dazu sagen. Weil du jetzt gemeint hast, Doktor, oder also die Durchgängigkeit vom A-Nationalteam oben ist. Die Grundformation ist ja immer da. Aber ich glaube auch, das hat man ja auch jetzt beim Franco Foder gesehen, dass wir auf diesen Sektor, sprich Taktik, Mannschaftstaktik, uns sehr gut weiterentwickelt haben. Das haben wir letztes Mal
Plan B, Plan C.
Dass wir systemmäßig irrsinnig schnell umstellen können und irrsinnig schnell, auch während einem Match, nicht nur vor dem Match, sondern auch schon während dem Match, dass man da von Viererketten auf Dreierketten umstellt, dass man von 2-6 auf 1-6 umstellt, alles möglich. Also da haben wir sich schon weiterentwickelt und das ist auch eine Durchgängigkeit nach unten hin. Ist aber auch jetzt schon, da muss man auch sagen, dass die, Werner sagt ja gerade, die Vereinsarbeit extrem gut ist, weil die Vereine, diese Spieler alle schon so auf diese Situationen vorbereiten. Das heißt, du hast das heute fast schon leichter, ein bisschen leichter, weil die Spieler schon wirklich gut vorbereitet sind.
War ja auch eine Kritik oft bei Marcel Koller, dass man gesagt hat, in der Pause hat der Gegner oft umgestellt und was anderes gemacht. Wir sind aber immer gleich weitergefahren und haben dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr den Druck des Gegners standhalten können. Also da wird schon viel, sind wir jetzt schon viel flexibler.
Ja,
vereinfacht
gesagt. Muss man sagen, hat der Marcel Koller
viel Erfolg gehabt.
Also muss man mal das auch dann auch sagen, es kommt auch darauf an, Früher war es für uns immer so, wenn ein Trainer zu viel über die andere Mannschaft geredet hat, was sagt, dass er Angst hat. Mhm. Das ist also Umgekehrte. Heute ist es eine ganz klare Situation, umso mehr Informationen
du hast.
Gegenanalyse. Umso besser du dich einstellen kannst.
Die jungen Spieler wollen das auch, oder? Sind Spieler, sie sehr hungrig nach solchen Informationen?
Weil sie es im Verein auch lernen. Mhm. Und weil die Trainerausbildung sich ja komplett anders entwickelt hat. Wir haben ja damals im 90er Jahr, wie die Trainerausbildung gemacht, war so, dass Taktik, das ist mitgelaufen. Ja, da haben wir gewusst, die Systeme, aber wie du zum Beispiel manche Dinge trainierst, das ist erst dann später gekommen. Und heute wissen die Trainer, du hast das Know-how, du hast hunderte von Videos, Möglichkeiten, wenn du Pressing reingibst, kriegst du, glaube ich, 500.000 bis 1 Million Beispiele. Ne? Aber das Problem ist so, du musst heute flexibel sein. Diese modernen Trainer wie Nagelsmann, Klopp, die Mannschaften immer wieder variieren, ja, die immer wieder umstellen, während, um auch den Gegner damit zu verunsichern oder reagieren, wenn zum Beispiel eine Position eines Gegners eine schlechte Besetzung hat, dass der Spieler schlecht und dann versucht sofort zu reagieren Seite, ja. Und auf den zu spielen. Das sind natürlich Dinge. Pressing-Opfer ist zum Beispiel auch da die Situation, auch, die man erkennen muss. Und da ist es so, dass du natürlich ganz einfach dann auch das System veränderst oder auch vom Spielverlauf abhängig, nicht? Dass du zum Beispiel sagst, du löst die Dreierkette auf, machst nur mit zwei Verteidigern und versuchst nur einen Offensivspieler zu bringen. Und da muss ich eins auch sagen, es geht nicht nur um die Veränderung der Systeme. Wenn man nachdenkt, wie viele Einwechselspieler und da möchte ich auch meinen Sohn erwähnen, wie der damals bei dem Spiel gegen Griechenland reingekommen ist, in der Verbindung mit Kribic oder jetzt auch am Schluss der Kribic ja. Der bei mir auch damals auch in der Unter-21 dann auch sehr gute Leistungen gebracht hat, muss man sagen, ist es ganz, ganz wichtig, dann auch während des Spiels, und das ist glaube ich die
große Kunst
von einem Coach, während des Spiels auf die jeweilige Situation zu reagieren und nicht nur Stursysteme und jetzt Wechselsystem ist zwar flexibel, aber das ist nicht der Stein des Weisen. Mhm. Die Entscheidung ist zu erkennen, was macht den Gegner eigentlich jetzt anfällig und ich sage immer, oder was ein Spieler ist, schau zum Beispiel, es kann sein bei mir, dass ein Spieler, wenn das Abschlusstraining ist und der besonders hervorsticht und ich merke, dass der gut drauf ist, dass der dann auch die Chance kriegt, dass er auf einmal in der Aufstellung steht. Die Spieler wissen bei mir nicht immer, ob die letzte Aufstellung auch die Aufstellung ist, mit das beginnen. Und ich glaube, das sollte auch so sein, weil manche, sage ich mal, die dann glauben, sie sind fix dabei und lassen nach. Und die nicht dabei sind, fangen gar nicht an, weil sie überzeugt sind, sie sind immer das fünfte Radl. Und das ist für mich ganz, ganz schlecht, was ich in meiner Trainerkarriere auch, sage ich mal, gelernt habe. Wenn Spieler ab Dienstag spätestens wissen, dass sie fix spielen und spielen, dass sie nicht dabei sind, weil damit lähmst du einen Spieler, dann machst du ihn eigentlich mehr oder weniger kaputt.
Da muss ich auch dazu sagen, wie der Werner das jetzt sagt. Ich meine, natürlich haben wir heute als Trainer hast du schon viele Hilfsmittel, betreffend dem ganzen Scouting und Spielanalysen und
Datenbanken
mit Statistiken. Spieler von jedem einzelnen Spieler. Mhm. Aber es hat auch dann zu meiner Zeit oder vor meiner Zeit viel Trainer gegeben, die super auch gehabt haben, weil ich kann mich zum Beispiel zurückerinnern an einen Trainer, wenn wir gegen Rapid gespielt haben und damals hat hinter, dann haben wir noch gespielt, lieber da zwei Mountdecker.
Ui, schwarz-weiß Fernsehen.
Rapid war, der Libero war der Harry Weber und der hat in Wahrheit ja von hinten das Spiel von der Rapid gemacht. Und der damalige Trainer, jetzt vollkommen wurscht, wer das war, hat zu mir gesagt,
lass
ihn Gagerkurtl und lass ihn Leo Leiner, die kannst du auch gleich lassen und die brauchst du nicht kümmern. Wenn wir keinen Ball haben, stößt die du zum
Harry Weber.
Das heißt jetzt, ich habe als Stürmer im Libero mountigt, dass der aus dem Spiel nicht rauskommt. Und damit waren wir natürlich, weil die ohne jetzt in Gagerkurtl oder in Leo Leiner Unrecht zu tun, aber der Spielaufbau von D2 war natürlich ungleich schlechter als der vom Harry Weber.
Die Spieleröffnung ist immer über
den
Weber
gelaufen. Und den haben wir halt mit denen aus den Rennen genommen. Und das war halt auch damals schon. Das ist eine Aufgabe von einem Trainer. Du musst erkennen, der Werner sagt es gerade, nicht mit den Schwächen eines Gegners oder wo habe ich die größte Chance, wenn ich presse, dass ich einen Ballgewinn habe.
Fang beim Tormann an. Ja? Das letzte Spiel gesagt ist Augsburg oder Tormann von Leverkusen, der einen Fehler macht, der attackiert. Der Fehler hat das Spiel fast entschieden. Und das ist in Wahrheit geht es vom Amateurbereich über den Nachwuchsbereich bis rauf, dass du erkennst, ist der Tormann ein Rechtsfuß, ist er Linksfuß, wie laufen ihn an? Das sind Dinge, so Kleinigkeiten, die enorme
Wirkung haben können. Ja, das musst du mit. Wenn man sich zurückerinnert, Michi Konsel, super Golmer, keine Frage, aber da hat auch jeder gewusst, er hat nur einen linken Fuß. Mit dem rechten war er komplett derisch. Und wenn die den Ball hingespielt haben am rechten, dann hast du gewusst, du musst ihn attackieren. Starten. Weil da hast du eine Chance, dass du zum Ball kommst. Mhm. Wenn du einen am linken gehabt hast, dann war es wenig zielführend, weil du da wirklich die Ballen gut aushauen können. Aber mit dem rechten hat er riesen Probleme gehabt. Und das war halt, das muss man erkennen und muss man halt dann spielen. Wir haben jetzt am Wochenende gehabt, Klagenfurt gegen Rapid 2. Den Fehlpass vom Golmer war natürlich
ein Lecker. Ich muss schon sagen, wenn man jetzt auch, weil der Name Weber-Heri fällt, in der damaligen Zeit, der Ogerl war genauso ein Typ, Praska brauchen wir gar nicht reden, Hans Krankl, die alle, das waren natürlich aber Spieler, die haben sich ja von einem Trainer nicht viel sagen lassen, die haben das selber gemacht. Der Weber-Heri hat genau gewusst, wann er einen Langen spielt, wann er einruckt ins Mittelfeld eingerückt ist, wie der Matthäus beim Nationalteam in Deutschland. Die haben das so gemacht. Heute ist es so, dass mittlerweile die Spieler durch diese vielen Informationen erwartet, dass eben auch der Trainer sagt, was mache ich. Das hat sich da schon verändert durch die Systematisierung.
Da hat sich mal der Trainer Stessel und sagt, Burschen, spielt sein Spiel, geht sein Spiel, sein Spiel. Und dann haben die halt müssen funktionieren.
Heute gibt er der Trainer wirklich. Aber in Summe muss ich auch dazu sagen, das habe ich auch erfahren mit vielen Spielern, die ich heute treffe, und es sind wirklich sehr, sehr viele in 20 Jahren, 21 Jahren Tätigkeit im Profigeschäft. Und du fragst dich nachher, was ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren? Und da fällt bei allen Spielern, und das kann ich wirklich sagen, wenn du dann sprichst und du hast den vor 20 Jahren gehabt, hast du immer, das Entscheidende ist, wie die Menschenführung war von einem Trainer. Wie der Trainer, wenn der sagt, für mich ist es ganz schlimm, wenn ein Trainer sagt am Montag, du trainierst super, wenn du so weitermachst, spürst. Der erwartet sich was, der trainiert noch mehr und spielt nicht. Oder wenn du ganz schlimm, das ist
und kriegt keine Antwort, warum er nicht spielt.
Sagst du nach dem Dienstagtraining, du hast so eine gute Form, du spielst am Samstag. Und dann hast du nicht aufgestellt, weil eben aus gewissen Gründen, taktischen oder so, der nicht gespielt hat. Dann ist es so, dass du, wenn du das ein-, zweimal als Trainer machst, verlierst du die Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit verlieren heißt Respekt verlieren. Und dann ist es für einen Trainer schwer, wenn es dann schlecht läuft. Und ich sage immer, als Trainer musst du immer aufpassen, wenn es gut läuft, wie du bist. Und wie du mit der Mannschaft umgehst. Weil wenn die Mannschaft gewinnt, braucht sie dich normal gar nicht als Trainer. Die braucht dich gar nicht. Die braucht dich nur, wenn unter Anführungszeichen scheiße ist. Und die Spieler, die zum Beispiel nicht spielen, das ist bei mir im Nationalteam, das war aber dann beim Verein, die zum Beispiel dann, wenn die Mannschaft gewonnen hat, dann trainieren am nächsten Tag das normale Training. Die anderen gehen Radl fahren oder massieren.
Auslaufen,
dann musst du als Cheftrainer, das ist meine Philosophie, oder das ist mein Grundprinzip als Teamchef, diese Mannschaft trainieren und nicht der Co-Trainer und der Konditionstrainer. Dann müssen die Spieler sagen, hoppala, der Chef schaut auf mich. Und dann kannst du mit den Leuten reden. Und eigentlich muss ich dazu sagen, glaube ich, dass du dann eigentlich ein Seelenheiler bist, weil es gibt keinen Fußballer, der, wenn du heute nicht gespielt hast und nichts dazu beitragen hast, dass du am nächsten Tag dann so happy-peppy bist. Und das sind diese Feinheiten, die lernst du in keinem Buch, in keinem Lehrbuch, das hast du auf keiner Systematiktafel. Das sind diese Nuancen. Und darum sage ich Beispiel, da ist wieder Jürgen Klopp, dieser Menschenfänger, man nennt es dann Menschenfänger, einer für mich der wichtigsten, die es nicht lernen, sondern der hat das Intus, auch aus seiner Erfahrung. Mir ist ein Trainer immer am Arsch gegangen, der immer die glaubt hat und Glas und dann hast du nicht gespielt. Oder der immer, wo du gedacht hast, der glaubt ja nicht an mich. Und wenn du das nicht vermitteln kannst, ja, und das ist im Nationalteam so, wenn ich heute her, ja, es sind jetzt die ersten Elfe, da fallen sechs aus und wir sind nicht schlechter. Und dann muss ich schon sagen, haben wir in Österreich keine 20 Nationalspieler, auch im Jugendbereich, die gleichwertig sind. Weil dann habe ich das verfehlt und sage, hallo, jetzt kommt deine Situation, deine Chance und dann spielst du und dann spielt der meistens noch besser. Und das ist das Zeichen, dass man die richtige Selektion gehabt hat. Aber wenn du heute sagst, die ist ganz super eine, ja, die kannst du ja mittelmäßig, das geht nicht. Du musst es denen vermitteln, dass das Nationalspieler sind und dass das eine Besonderheit ist. Und das, glaube ich, läuft ganz gut, auch mit meinen Betreuern. Das muss ich dazu sagen, dass die Spieler, wenn sie kommen, schon wissen, dass das eine besondere Aufgabe ist, Nationalspieler zu sein.
Wie der Teamchef mit seinen Spielern umgeht, haben wir sehr augenscheinlich von Werner gerade erfahren. Wir werden nach einer Werbepause auch erfahren, wie der Vater mit seinem Sohn umgeht, wie es seinem Sohn in der deutschen Bundesliga geht. Bleiben Sie dran, wir verabschieden uns kurz in eine Werbepause. We'll be right back.
ehrlich. Für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol.
Ihr sagt 20 jetzt.
Also ich schaue auch Liga 2.
Ja gut, das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy.
Muss ich aggressiv sein oder ruhig?
Läuft. Und alle anderen bitte.
Da werden wir ein Versprechen reinhauen.
Ich schaue auch zweite Liga. Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch. Liga 2.
Dann muss ich was sagen?
Bei Laola 1, okay.
Die zweite Liga?
Bei Laola 1.
Ja, da bin ich nicht reingeschaut, gell?
Nein, okay.
Da und ja, und bitte machen wir das und machen wir das.
Ich schaue Liga 2.
Neue Versuche, der Wahnsinn.
Nochmal von vorne?
Ich schaue auch
Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch
Liga 2.
Die zweite Liga live bei Laola 1.
Top.
Ja, herzlich willkommen zurück bei Am Stammtisch vom Andi Ogris. Heute zu Gast Werner Gregoritsch. Ich möchte noch mal kurz Werbung anhängen. Wir haben eine Kooperation, Laola 1, mit Fokus Zukunft. Da geht es um Fernstudium, Business, Administration und Sport. Bildungsgutschein gibt es bei uns um 500 Euro. Den schenken wir euch. Klickt euch rein bei laola1.at. Ihr werdet sehen, ihr könnt euch anmelden für ein MBA-Fernstudium. Und dafür gibt es alle Informationen auf der Homepage. Es gibt auch weiter Fragen auf Instagram. Und Instagram hat eine Frage gestellt zu deinem Sohn. Bist du sehr stolz auf den Michael? Und da anschließend die Frage, wie ist dein Familienleben, wenn der Sohn ein Fußballprofi ist? Wie tauscht man sich da aus? Und wie geht's dir gesundheitlich? Man hat ja gehört, es war ja nicht so einfach. Bist du wieder voll fit? Kannst du wieder alles machen?
Ja, danke. Also ich habe einen Herzinfarkt gehabt vor mehr als einem halben Jahr. Habe natürlich schon eine sehr dunkle Situation erlebt, weil ich wirklich nicht gewusst habe. Ich muss damals sagen, war ein Prominententurnier mit den Fußballern, mit Gustl Starek, Prohaska, Toni Polster. Und das sind wirklich auch Freunde von mir geworden und auch sehr vielen anerkannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Beispiel Dr. Wollner, Herzchirurg. Und da waren eben auch Ärzte da, die mir dann geholfen haben, auch der Herbert. Der Herbert hat als erster gesagt, geh weg, weil ich hätte weitergespielt, muss ich sagen. Habe aber so Schmerzen gehabt. Nur da muss ich sagen, war es bei mir so, dass ich eine Dreiviertelstunde am Tennisplatz verblieben bin, weil jeder glaubt hat, das ist nur ein Kreislaufkollaps und nicht der Notarzt, sondern der normale Arzt, der Rettungswagen geholt worden ist. Und da war es dann so, dass die Schmerzen so groß geworden sind, dass ich fast geglaubt habe, mir zerreißt es. Und ich habe dann geglaubt, muss ich ehrlich sagen, in einem kurzen Moment, beziehungsweise ein paar Minuten, dass das mein Ableben sein wird und habe eigentlich schon abgeschlossen gehabt, das muss ich auch sagen. Und bin heute sehr, sehr glücklich und froh, dass das in eine andere Bahn gegangen ist. Es war ein kleines Gefäß und das verstopft worden. Leider ist dann ein Herzinfarkt daraus entstanden. dort war der Herzmuskel geschädigt. Bin aber dann gleich operiert worden, auch unter Unterstützung von den Herzchirurgen, die sofort den richtigen Mann angerufen haben und das richtige Spital. Professor Weidinger war das, der mich sofort operiert hat. Es ist dann so gut verlaufen, dass ich nach drei Tagen das Spital verlassen habe können. Und nachdem ich sehr viel also sportlich mache, also im Fitnessbereich, habe ich nach 4-5 Tagen mit dem Radfahren begonnen und habe dann eigentlich eine Reha gemacht, ambulant, in Graz. Ich will jetzt nicht als Werbung nehmen, aber diese Reha, das ist also praktisch, die ist in Graz, Reha Zag, wo viele Menschen mit einem Herzinfarkt oder mit einem Stent, wenn sie bekommen haben, und dort dann unter wirklich Top-Sportwissenschaft.
Super danach, Trainingslager wieder.
Ja, genau so ist es. Und das habe ich jetzt gehabt auch immer. Und das sind jetzt vor ein paar Wochen, oder die letzten 14 Tagen, habe ich meine alljährlichen Untersuchungen und da ist alles top. Also, und freue mich natürlich auch, dass ich da sein kann und dass mir gut geht.
Ja, du machst einen sehr guten Eindruck. Also wir merken nicht, dass dir irgendwas fehlen würde. Bist du immer noch Tennisspieler oder hast du die Sportart gewechselt?
Das wollte ich, dass das kommt. Ich habe also Tennis natürlich mit Leidenschaft 30 Jahre gespielt, auch Meisterschaft und wirklich schöne Erlebnisse gehabt und spiele nach wie vor. Aber seit 2 Jahren, muss ich dazu sagen, habe ich begonnen, als ein Geschenk von meinem Sohn, vom Fußballer, Golf zu spielen. Und da hat es mich fürchterlich erwischt. Nach 3 Monaten wird das eine Sucht, dass man sich freut, wenn man wieder am Platz stehen kann und in Zeiten von Corona, wenn du dann die Möglichkeit hast und die Zeit auch, das muss ich sagen, weil ja doch jetzt sehr viel ansteht wegen dem Nationalteam, wegen der neuen Besetzung, ist es so, dass jeder Flight, den man dann macht, ist ein Traum.
Wo ist dein Heimatclub?
In Thal.
Thal bei Graz.
Und Thal bei Graz, wohnt dort auch. 100 Meter Luftlinie vom Arnold Schwarzenegger, sein Geburtshausweg, das hat sicher eine gewisse Kraft angegeben, aber es ist ein wunderschöner Ausgleich, vor allem wenn du herzkrank gewesen bist, weil du ganz einfach trotzdem im Ausdauerbereich was tust.
Du gehst 12, 13, 14 12, Kilometer, richtig,
Kilometer und in der frischen Luft. Vier Stunden in der Natur.
Wir verstehen uns da, ihn lassen wir jetzt außen vor. Seine Golfgeschichten hat er schon erzählt. Aber kommen wir zu der Frage. Der Michael hat dich auch gebraucht zum Golfen. Der Michael ist in der deutschen Bundesliga. Momentan sitzt er ein bisschen am Bankerl. Es rennt nicht so, wie es rennen könnte. Was ist der Grund? Wie bist du mit ihm in Kontakt? Wie oft tauscht ihr zwei euch aus?
Zum einen einmal war der 8 Jahre mein Spieler. 4 Jahre bei Kaffenberg, das ist richtig. Und dann war er bei mir 4 Jahre, sogar 5 Jahre beim Unter-21-Team, dann ist er raufgewechselt. Aber wenn der Sohn nicht gut spielt, dann bist du als Vater immer in der Kritik. Und ich war immer so, dass ich meinen Sohn sehr hart beurteilt habe. Er hat schlussendlich in 24 Spielen 20 Tore gemacht in der Unter-21, das muss man mehr machen. Und bei ihm war es so, zu Beginn, kann ich immer wieder die Anekdote, wo ich auch sehr viel profitiert habe für mich selbst. Damalige Mentalcoach, der Hartweger Wolfi, allen Fußballtrainern bekannt. Ein guter Mann, der ihn gefragt hat, einmal ein Gespräch, Michi, wie ist die Situation mit deinem Vater? Und dann hat er gesagt, es ist so, wenn ich nur da im Unter-21-Team, weil er war damals 17 Jahre, spiele, dann, weil der Papa der Trainer ist, dann gebe ich die Schuhe ab und höre auf. Er war ja vorher, Gott sei Dank, vom Andi Herzog, den ich auch sehr schätze, einberufen gegen viele Widerstände und hat gespielt. Und das vergiss ich ihm nie, weil das ist auch nicht leicht. Und die zweite Situation war dann, hat er gesagt, aber wenn ich nicht spiele, wenn ich eine Form habe, weil der Vater der Trainer ist, und das war wirklich so, weil ich immer gesagt habe, wenn einer 50-50 ist, habe ich gesagt, ich will nicht haben, dass ich einen Protektionsbuben habe. Und dann hat er gesagt, dann brauche ich das auch nicht. Das ist ungefähr das Gleiche, hat er gesagt, nicht? Ganz ehrlich. Und ich bin dabei gesessen, habe mir das noch angeguckt und habe dann meine Lehren gezogen. Und dann hat er gegen Schottland, die waren damals Tabellenführer, die haben einen Unentschieden gegen uns gebraucht, den Alltag von Anfang an begonnen, nach 8 Minuten hat der Kopftag gemacht, ein wunderschönes, wir haben 3-2 gewonnen. Und dann habe ich gewusst, hoppala, man muss da wirklich dann sagen, das ist nicht dein Sohn, das ist ein Fußballer. Und jetzt schaue ich nach dem an und nicht, weil er der Sohn ist. Und der hat dann seine Karriere gemacht, der hat eine wunderschöne Zeit gehabt in Augsburg im ersten Jahr, 13 Tore gemacht, war wirklich top drauf, war glaube ich viertbester Torschütze, vor allem als Mittelfeldspieler auch zum Teil. Aber der Michi hat im Nationalteam gute Leistungen gebracht, da bin ich sehr stolz. Ich bin auch auf meinen Sohn sehr stolz, weil er sich menschlich immer normal verhält und immer gleich geblieben ist und immer genau weiß, worauf es im Leben drauf ankommt. Jetzt hat er eine Phase, wo er lernen muss, wo er das erste Mal merkt, dass es mit Fußballspielen allein nicht geht, es gehören andere Dinge dazu. Wenn ein Verein in Schwierigkeiten ist, man setzt dann von der Position vielleicht auf andere Spieler oder vom Spielertyp. Der Michi hat auch keine gute Form gehabt vom November weg, hat dann eine fürchterliche Situation gehabt mit Schalke. Das war ein Wahnsinn, da hat, glaube ich, der Ronaldo spielen können. Der hätte dort vorhin kein Tor gemacht, weil da hast du gar keine Bälle gekriegt. Aber ich bin auf meinen Sohn sehr stolz und bin auch sehr glücklich, dass er den Weg bestreiten hat dürfen. Aber eins steht auch fest und jeder, der mich kennt, weiß das. Mir ist es egal, ob mein Sohn ein Fußballer ist, ob der Nationalspieler ist, ob der bei Real Madrid spielt, ob der bei Augsburg spielt. Das ist mir völlig wurscht. Mir geht es darum, dass er sich wohlfühlt und glücklich ist. Und Fußball ist sein Leben. Und er kann sehr viel. Er kann wirklich sehr viel. Weil sonst hätte er, ich weiß das, weil ich es ja miterlebt habe, 8 Jahre. Aber es ist auch so eine ähnliche Situation. Er ist ein sensibler Mensch. Nach außen wirkt er sehr robust und sehr konkret. Aber er ist ein sehr sensibler Mensch. Und er ist auch ein Spielertyp, der natürlich immer mehr ausstirbt, dass er vom Trainer abhängig ist. Und die Trainer haben immer weniger Zeit, vor allem mit jungen Spielern umzugehen, vor allem in der jetzigen Situation, wie der Trainer in Augsburg ist, wo es um sein oder nicht sein geht. Da kannst du nicht kümmern um einen einzelnen Spieler. Da geht es nur ums Gesamte. Das weiß er als Trainer. Und er muss lernen, ganz einfach abzuliefern, gut zu trainieren und auf die Chance zu warten. Und einfach das zu bringen, was man sich von ihm erwartet. Für mich ist es so, solange er viele Ballkontakte gehabt hat in einem Spiel, war das für die Mannschaft gut für ihn. Und vor allem, wenn er aus den Situationen, die er immer bekommt oder auch gehabt, Tore macht, dann kriegt er Selbstbewusstsein, ist er gut. Und wenn er Tore macht, dann schaut einer, wenn er nicht so viel läuft. Er ist jetzt nicht so jetzt mal dieser aggressive Spieler, der immer vor dem Sprint unterwegs ist, was heute gefragt ist. Er ist ein Fußballer, der zum Beispiel ein Tempo aus dem Spiel nimmt, der einen super Pass spielen kann und der auch Spieler von den Außenbahnen braucht. Philipp Max hat ihm bei den 13 Tore 8 Tore vorgelegt mit seinen Flanken. Das war er eingespielt. Das hat er nicht momentan. Und ich sage ganz einfach, er muss da durch. Er ist jetzt 27. Normal kommt jetzt seine beste Zeit als Fußballer. Und auch fürs Nationalteam, muss man auch sagen. Er muss jetzt im Prinzip an sich arbeiten und muss schauen, wenn er die Chance bekommt, dass er da auch das bringt, was man sich von ihm vorstellt, was man weiß, was er auch kann.
Was haltest du von Michael Gregoritsch?
Ich halte sehr viel von ihm. Ich glaube, dass er, der Werner hat mich
ausführlich beschrieben.
Ja, super beschrieben, ist genau das. Aber er hat jetzt halt eine schwierige Situation vor der Brust. Und wie es halt ist, Augsburg ist im Abstiegskampf. Nicht? Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass der Trainer auf andere Typen setzt. Nicht die spielerische Linie, die Michi natürlich viel mehr zu Gesicht steht, als das nach hinten arbeiten und am eigenen 16er rutschen und schleudern. Das ist nicht sein Spiel. Aber jetzt muss er halt durch. Das ist halt das. Wenn du irgendwann als Spieler kriegst du irgendwann einmal den Wind ins Gesicht. Und da ist es einfach wichtig, trotzdem die Brust raus, schön laufen und weiter hackeln. Und du musst dich jeden Tag bei deinem Trainer vorstellig machen. Und dann wirst du zu deiner Chance wieder kommen. Und das ist das Wichtigste. Wenn du einmal rausrutscht, dann musst du jederzeit bereit sein. Wenn du nur 10 Minuten eine Chance hast, dich zum Zeigen, dann musst du dich in diesen 10 Minuten zeigen. Ende. Und wenn ich da aber nicht hundertprozentig darauf vorbereitet bin, nämlich im Kopf und auch körperlich, dann schaffe ich es nicht.
Im Fußball ist nicht entscheidend, was du redest und wie du redest und wie schön du da auftrittst. Im Fußball gibt es nur eins, liefern. Und da gibt es die Parameter, Tore, Assists, Zweikämpfe gewinnen. Das ist einfach so und das muss er im Prinzip für sich selbst entscheiden.
Werner, kommen wir wieder zurück, wo wir angefangen haben mit dem schwierigen Jahr. Du sagst, du gehst mit deinen Buben jetzt nach Spanien. Ihr versucht euch vorzubereiten auf ein wichtiges Jahr. Dann stehen irgendwann die Spiele an gegen Finnland, Kroatien, Estland. Habt ihr schon einen Spielplan?
Estland ist im Juni das erste Spiel, was sicher sehr interessant ist. Da werden wir zusammengezogen, da in Österreich spielen wir. Wir haben dann Pause, die Sommerpause, haben dann 3 Spiele, weil es ist so, dass aufgrund der Corona wird das sehr, sehr zusammengeblockt und da ist es so, dass wir September, Oktober, November jeweils 2 Spiele haben, also 6 Spiele, im März dann noch einmal 2 Spiele und im Juni ist dann ein Abschlussspiel.
Und da spielen wie schätzt du die Gruppe ein? Mit Kroatien und doch diesen nordeuropäischen Ländern, die doch eher körperbetont, viel hohe Bälle ist, das ist ein bisschen
wir kritischer haben, Stil. Wir haben gegen alle Mannschaften bis auf Estland gespielt. Okay. Wir haben gegen Kroatien gespielt, haben wir da damals ein super Spiel gehabt in Hartberg 1-1. Top-Mannschaft auch. Kroatien als Vize-Weltmeister ist natürlich ein Fußballland und ist ein Favorit, wobei in der Gruppe, die sind Neunter in Europa, wir sind Zehnter. Wenn wir gegen Türkei gewonnen hätten, wären wir in die Einsergruppe gekommen. Von der Warte ist es okay, wenn man einmal es schafft, und ich bin jetzt immer gespielt, Spanien, England, Deutschland, also immer das Schwerste vom Schwersten gehabt. Und wenn man dann bedenkt, dass wir uns so entwickelt haben, dass wir zum Beispiel in der Vorbereitung Frankreich geschlagen haben zu EM, dass wir Serbien mit Jovic damals um 70 Millionen zu Real Madrid klar dominiert haben und gewonnen haben. Wenn wir die Dänen im Prinzip, bis auf das, dass wir dann die ersten 20 Minuten oder die 20 Minuten in der ersten Halbzeit versammelt haben, auch gut bespielt haben und gegen Deutschland ein super Match gehabt haben, dann muss man sagen, es sind einige Spieler, die geblieben sind, die Qualität haben, die etwas bewegen können. Und es gibt keinen Top-Favoriten. Es gibt einen Favoriten leicht, das sagt man Kroatien, gebe ich da recht.
Die Nummer 9 aber und die Nummer 10.
Aber es spielt keine Rolle, weil das sind ja die Ergebnisse. Man weiß ja deswegen jetzt 9. oder 10., weil man die letzten 5-6 Jahre gut gearbeitet hat. Aber das ist ein anderer Jahrgang, sind andere Jahrgänge. Jetzt geht es darum,
das zu bestätigen.
Du, Gruppensieger musst werden.
Oder dass bester
du,
Zweiter.
Die Gruppenzweiten, das haben sie uns ja eigentlich weggenommen. Wir waren ja sicher, wir sind dann Zweiter geworden, wir hätten dann ein Playoff-Spiel gehabt. Wie wieder.
Ja, genau.
Das ist aber dann gestrichen worden. Es sind dann die besten vier sind dann dazugekommen. Mhm. Aber das ist egal.
Das heißt, du haben es auf eine 16er Endrunde aufgestockt.
Ja, aufgestockt, genau, richtig. Das war aber so und so dann, weil zwei Veranstalter waren.
Und bei der 9?
Sie wollen sie auch wieder mit 16. Bei der 9 ist es so, dass
dann... Gruppensieger und dann ein Playoff.
Alle Gruppensieger sind qualifiziert und dann ist, und die anderen, der beste Zweitplatzierte ist auch qualifiziert und die restlichen 8 spielen sich 4 Plätze aus. Mhm. Das heißt also, so schaut es aus, weil die nächste Veranstaltung geht es auf das hin, dass man 2 Länder hat. Nächstes Georgien und Rumänien.
Das ist schon 2023 oder
was? Ja, Endrunde. Richtig, ich glaube, dass es früher sein muss, weil wir im 2022 im Juni sind wir schon fertig mit den Spielen. Aber
die Norweger und die Finnen, wie ist das eigentlich? Könnte ja der Haaland wahrscheinlich noch spielen, der ist ja 2000.
Norwegen ist einmal so, dass die sicher sehr, sehr gute Arbeit machen und auch in den Nachwuchsmannschaften in U19. Also die sind auch dabei, wären bei der EM dabei gewesen wie wir. Die sind sicher auf einem sehr, sehr guten Niveau.
Super wieder, gell? Trondheim und Molde und so die ganzen
Vereine. Richtig, Finnland ist von jeher, das sind, vor allem wenn du dann in Finnland spielst. Wir haben zweimal gegen Finnland schon gespielt in einer Gruppe, im 94-Jahrgang, haben gewonnen zweimal, knapp 1-0. Sind aber Mannschaften, die schwer zu bespielen und spielen ganz ihr strukturelles 4-4-2. Machen jetzt schon mehr im technischen Bereich. Früher haben sie sehr weit, also hohe Bälle gespielt, auf zweite Bälle. Aber jetzt spielen sie schon Fußball und immer wieder auch gute Spieler. Bei den Nordländern ist es so, dass du weißt, und das habe ich auch erlebt, weil ich in meiner Karriere mit denen zusammengespielt habe, beispielsweise auch oder Finnen, dass die eigentlich sich überall zurechtfinden. Also ganz strukturelle Profis sind, körperlich robust, sind in ein System relativ gut reinzubringen, weil sie das einfach stur durchziehen. Und bin ein Fan von den Wikingern. Das heißt, also die Mentalität gefällt mir sehr gut.
Das Gegenteil von den Kroaten ein bisschen. Ja, die spielerische nur die Brasilianer
oder was? Kroaten ist noch eine Stufe vom Fußball, dieser Freude zuzuschauen, wie die Fußball spielen. Und vor allem haben wir die mit Beispiel.
Es wird sie, wenn es ideal ist, wird es Österreich-Kroatien, wird es quasi ausspielen, wer dann erst.
Das ist die Papierform. Aber ich sage, dass Norwegen, dass die Finnen so diese Mannschaften sind, die ganz einfach schwere Gegner sind. Was der Vorteil sein kann, ist das, wenn du früher einen Top-Favoriten gehabt hast, so wie wir es gehabt haben, hast du müssen alle anderen Spiele mehr oder weniger gewinnen. Wir haben das Spiel gehabt gegen Albanien, was du dann verloren hast. Wenn du heute jetzt aber sagst, du spielst und die Gegner nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, dann kannst du einmal einen Unfall auch dir leisten. Aber im Summe genommen muss...
So eine Gruppe wie das A-Team gehabt hat letztens, wo jeder jeden schlagen kann und dann...
Ich freue mich einfach auf diese neue Qualifikation, weil wir wirklich in der Gruppe nicht sagen können, du kannst Erster werden, du kannst Vierter werden. Und das ist das Entscheidende, wo ich sage, wir müssen alles dran setzen, dass wir von Haus aus gleich gut starten und dass wir gute Ergebnisse haben, dass wir ein Selbstbewusstsein kriegen. Und vor allem hoffe ich, dass nicht wieder äußere Umstände wie Beispiel Corona das komplette umdreht und dann die Playoff wegfällt oder dass wir damals war es leider mein Herzinfarkt, wo ich dann den Termin nicht wahrnehmen habe können. Und der Peter Schödel dort, wo mich auch bedanken möchte, ist eingesprungen. Das ist ja keine leichte Situation, aber wir sind in Wahrheit selbst schuld gewesen, weil wenn wir unser Programm vom Herbst durchgezogen hätten, wären wir bei der EM wieder. Aber vielleicht, sage ich nochmal, haben gewisse Prozentpunkte gefehlt von uns allen, von Seiten uns allen. Aber ich kann mich erinnern, wenn wir das erste Mal dabei waren, wie wir uns gefreut haben, wie wir ja, emotionalisiert. Und dann hast du es geschafft, dann bist du immer dabei. Aber das spielt es nicht. Das spielt es international nicht. Aber ich hoffe, dass wir...
Was sagt dir deine Erfahrung, wie wird es mit dem A-Team ausschauen, mit dieser sehr speziellen Euro in 12 verschiedenen Städten? Noch hält die UEFA immer dran fest. Obwohl man jetzt schon überlegt, muss wirklich die Gruppe Rom-Baku sein oder kann man da nicht kürzere Wege machen? Es wird schwierig werden.
Also ich kann nur so sagen, es ist unglaublich, weil ich ja doch mit dem Franco Foder einen sehr guten Kontakt mit mir bin. Ich weiß, was die alles unternehmen müssen, auch unter Peter Schöttl und der ÖFB, was da rundum passiert, wo man nicht weiß. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, was der Absagen gehabt hat und Spiele. Ich habe 15 Absagen gehabt vor Türkei und gar nicht zum Teil gewusst, was passiert. Das droht auch, sage ich jetzt einmal, uns allen. Aber ich habe das Gefühl, dass beim A-Team mit Flexibilität umgegangen wird, dass man sehr, sehr wohl dann strukturieren kann, was passiert, was brauchen wir, was nicht. Und ich bin der festen Überzeugung von der Qualität der Spieler. Bin überzeugt, dass die Mannschaft ganz einfach sehr viel erreichen kann. Und sie hat es schon geschafft mit der EM-Teilnahme. Jetzt kommt es darauf an, dass sie das natürlich ins Frühjahr mitnimmt und dass sie dann bei der EM mit einem gewissen, sag ich jetzt einmal, Selbstbewusstsein an die Sache herangeht. Und man hat ja gelernt davon, von der vorigen, dass man nicht jetzt sich aufs Vergangene ausruhen kann und sagen, das ist top, sondern es muss immer wieder Leistung gebracht werden. Und ich bin überzeugt, weil sehr viele Spieler von mir dabei sind, an die 15 Spieler, die bei mir schon waren, die ich charakterlich kenne, dass die alle brennen, dass sie bei der Europameisterschaft sich besser präsentieren als bei der letzten.
Ein Wort noch, weil es auch letztens wieder mal in die Medien war, du hast einen Stützpunkt im Süden von Wien, in Therme Linzberg, in Palerla, Asia-Therme. Jetzt wird geredet von in der Seestadt, eventuell ein Zentrum für den ÖFB. Wir haben es auch schon mehrmals mit Martin Scherbach geredet. Wäre schon was dem ÖFB gut tun würde, mit einem Hotel, mit einem Trainingszentrum, dass die Spieler irgendwo heimkommen, dort ihren Spind und alles haben. Wie stehst du zu so einem rundum guten ÖFB-Zentrum? Ja, braucht es das unbedingt?
Es ist nicht jetzt... Ein Will, man will das und es muss man machen. Weil ich habe gesehen, ich war in England, habe das gesehen, dieses Sportzentrum, das neue, ich habe gesehen, was die kleinen Länder, Beispiel Armenien habe ich gesehen oder Beispiel jetzt auch Slowenien und die bauen natürlich ein Riesenpalast, also ein Riesen Sportzentrum.
Komplex,
wo die nebenbei auch Einkaufszentrum haben, wo zum Beispiel jetzt auch die Trainerausbildung oder auch das Training der einzelnen U-Teams zusammen, dadurch hast du ein Zentrum und dann kommst du hin und tauschst dich aus und ich glaube ganz einfach, dass die Zukunft nur mehr dorthin gehen. Wenn du das nicht zusammenbringst, dann bin ich überzeugt, dass wir sicher an Qualität verlieren, weil nämlich bei dem Nachwuchs beginnt es. Das Prinzip der kurzen Wege, speziell mit einem Zentrum, früher war es Linderbrunn, nicht, ist ganz einfach ein wichtiger Faktor, um die Störfaktoren mehr oder weniger ausschalten zu können.
In der Nähe Flughafen alles, das wäre schon ideal, dass da der ÖFB was finden würde und gemeinsam mit allen das finanziert wird. Und
was ich noch sagen möchte, also die Asia-Therme ist natürlich für uns immer ein Zentrum, aber wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Ried. Ich finde das ganz toll, es war so schade, weil ich will nur zeigen, dass da das Stadion immer ausverkauft war. Also wir haben gegen Kosovo gespielt, damals, das war eine sehr gute Mannschaft, haben da gewonnen und da haben uns die Zuschauer super unterstützt. Man hat das Gefühl, dass die stolz sind, dass wir dort sind, wir fühlen uns wohl und wir wollen natürlich, was ich so weiß, mit Ried wieder kooperieren und ich hoffe, dass dann auch Zuschauer kommen und wie gesagt, also nicht nur ein Zentrum mit unter 21, sondern verschiedene Bundesländer auch, aber speziell jetzt in dem Fall hat mir Ried auch sehr zugesagt, dass wir dort auch unsere Spiele, Länderspiele auch durchführen. Nicht?
Ich habe zuerst einmal die Frage gestellt, warst du auch einmal U21-Spieler? Und was kannst du jedem U21-Spieler mitgeben, dass man den letzten Schritt dann auch noch macht ins A-Team? Was braucht ein guter U21-Spieler?
Punkt 1, die Frage eine Frechheit.
Direkt ins A-Team.
Ich sage eine absolute Frechheit. Warst du einmal U21-Spieler? Formulier es anders, bitte. Also ich bin also alle Nachwuchsnationalteams durchgegangen, auch bis zum U21-Nationalteam und haben mich dann halt irgendwann einmal durchgesetzt fürs A-Nationalteam.
War der Trainer Bruno Betze in der U21
oder nicht mehr? Nein, bei mir im A-21-Trainer, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Nein. Hitzl, Gerhard.
Okay, Gerhard Hitzl, ja. Ja.
Der Gerhard Hitzl war, glaube ich, ja. Und
ja, wir haben eine gute A-Nationalteam gehabt. Polster, ja. Zipfler Weinrich, ja. Fredel Tata und ja. Konsorten, kann ich mich erinnern. Die waren auch bei Endrunden im Mexiko-WM-Endrunden und so.
Ja, da war ich auch mit. Spiel, ja. Da war ich auch mit. Aber da haben wir nicht viel gewonnen.
Hat er vorher auch gewonnen, habe ich gehört.
Jo. Ich war bei der ersten Weltmeisterschaft der U20 dabei.
Kolumbien?
77 in Tunesien. Das war
Tunesien, okay.
Drei Wochen einkassiert.
In meiner Kaserne mit Sport.
Sport. Ich habe gegen die Russen 0-0 gespielt. Damals war nur der Hodenberger Freil, der Teamchef. Auch sehr viel große Freude.
Bumm.
Aber es war super.
Sei mal wirklich beim Schwarz-Weiß-Fernsehen. Nein, jetzt, dann 21. Du selber, aber wie kommt man dann weiter? Wie macht man den Sprung?
Ja, in Sprung ins A-Nationalteam. Natürlich kannst du dich über das 21er Nationalteam super präsentieren. Ne? Das brauchen wir ja nicht reden, weil bei uns war es ja damals auch so, wie es auch noch immer zu gegangen und gäbe. Einen Tag vorher hat das A-21er gespielt, am nächsten Tag hat das A-Nationalteam gespielt. Das eine oder andere Mal, vor allen Dingen, wenn du auswärts gespielt hast, ist ja das, das A-Nationalteam zuschauen gekommen. Bei den Heimländerspielen ist das immer dann ein bisschen anders, weil da hast du dann irgendwo
80 Kilometer weg vom Team, vom A-Team, genau. Da hat es Regeln gegeben.
Aber nichtsdestotrotz war es eine große Chance, sich zu beweisen und zu zeigen für das A-Nationalteam. Aber der Weg ins A-Nationalteam führt über die Vereinsmannschaft. Mhm. Ist ja so.
Und jetzt auch viel übers Ausland, die ganzen Akademien. Was würdest du dir wünschen für dieses Jahr Corona? Wir haben sehr oft angesprochen, die jungen Spieler, die jungen Leute, die nicht professionell spielen, die momentan nicht rauskommen. Ich habe gehört, sitzen ist das neue Rauchen heute in der Früh. Also es ist schon sehr schwierig.
Nein, mir tut es sehr, sehr leid.
Die DFB auch einiges machen, um den Breitensport wieder anzukurbeln.
Nein, ich finde es also ganz schlimm. Ich bin ja selber aus einer kleinen Gemeinde, Tal, wo ich also Mitglied bin, Ehrenmitglied. Und wenn ich sehe, wir haben dort 150 Buben, Junge, die dort in einer schönen Anlage trainieren können, ist komplett zu.
Ja, aber du bist da ein Lehrer gewesen. Die testen sie in die Schule rein und dürfen Nachmittag nicht am Sport
machen. Ja, es sind viele Dinge, die nicht dazu passen. Aber es ist so, dass die momentane Situation generell in der Welt sehr, sehr viel Unsicherheit und sehr, sehr viel Vorsicht mit sich bringt. Und ich glaube ganz einfach, wenn ich was wünschen darf, ist, dass wir alle, sage ich mal, im Herbst, aber spätestens im Jahr 2022 wieder gemütlich mit den Spielern, sage ich jetzt einmal, trainieren können, mit den Jungen, dass wir gemütlich auf ein Amateurspiel hingehen können, dort wieder zusammensitzen können, dass man ins Café ausgehen kann, dass man sich miteinander trifft, dass man problemlos ohne Maske miteinander reden kann, dass man sich umarmen kann, dass man einfach diese sozialen Dinge des Lebens wieder machen kann und das vor allem eins wichtig ist, und da denke ich wirklich nur an die Jugend. Für uns Ältere, also für mich ist es so, wenn ich Samstag, Sonntag nicht fortgehen kann, also in dem Fall, okay, ich habe sehr viel erlebt, aber was die Jungen da mitmachen und da eingesperrt sind und dass man dann immer sagt, man schimpft auf die, wenn es dann diese Partys oder so gibt, natürlich ist das sehr, sehr negativ, dass das passiert, aber die jungen Menschen sind für mich, das sind so wie junge Löwen, die eingesperrt sind in einem Käfig und nicht rauslassen werden. Und die verdienen es einfach auch, dass sie unter normalen Bedingungen aufwachsen, vor allem in der Schule auch. Wenn man nachdenkt, dass du zum Teil ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nicht einen normalen Unterricht haben kannst, dass du nicht weißt, was passiert. Egal, ob es jetzt im Unterstufenbereich ist, ob das im Pflichtschulbereich ist, beziehungsweise dann auch in diesen, wo man dann Elite züchten soll, sprich, dass man studieren kann und dann nachdenkt, wie man zur Matura geht und so weiter. Also da würde ich mir wünschen, wenn wir, das Wichtigste wäre, die Normalität des Lebens wiederherstellen zu können.
Für mich ist das, ich bin eh beim Werner, nicht? Aber es ist trotzdem so, es geht ja jetzt nicht nur um Fußball, sondern es geht um den Breitensport. Es geht diese Kinder zwischen 12 und 13 Jahren, die einer ganzen Kindheit viel investiert haben, um in irgendeinem Sport, ob das jetzt Volleyball ist, ob das Handball ist, Fußball, was auch Tennis, vollkommen egal, so viel investiert haben, um im Sport irgendwas zu erreichen, die sind seit einem Jahr aus dem Rennen genommen. Die sind seit einem Jahr aus dem Rennen genommen und die verlieren ein komplettes Jahr und viele werden nach diesem Jahr nicht mehr zurückkommen.
Und geht den Sport verloren. Ja? Genau, was du sagst.
Die kommen nicht mehr zurück.
Auch der Mannschaftssport, nicht, wo du investierst, du zahlst deine Mitgliedsbeiträge, du kostest nichts davon.
Das ist wirklich ein Wahnsinn.
Was schlimm ist, Beispiel U17 und U19, da hätten sie wieder einqualifiziert. Nicht? Ja. Das sind Ersatzlosstrichen.
Die haben ja eine ganze Jugend auf das hingearbeitet.
Das ist genau, was das für die bedeutet. Muss ich ehrlich sagen, ich bin natürlich sehr froh, dass es die unter 21 noch geht, aber auch wie das läuft, ist nicht okay. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zur Normalität kommen, weil alles, was wir machen, hat eben den Hintergrund, weiterzuentwickeln oder auch zu Erlebnissen zu kommen. Sprich, wenn du halt siehst, wenn die Skifahrer zum Teil nicht starten dürfen oder beispielsweise auch die ganzen rundum Sportarten, die ersatzlos gestrichen werden, die Bewerbe, da muss man schon sagen. Oder das Schlimmste für mich überhaupt, muss ich sagen, ist, wenn ich ein Spitzenspiel vor leeren Rängen. Das ist für mich ein Wahnsinn, weil die Stimmung, ich kann zum Beispiel wirklich, ich höre mir Spiele an und dann höre die Schreierei von den Trainerkollegen, Druck, denke ich mir, kriegt er jetzt auch einen
Herzinfarkt. Ich bin froh, dass du nicht mehr die Situation
ist. Das ist ein Wahnsinn. Und du denkst dir, das hörst alles und das willst du nicht hören. Ich will die Leute hören. Ich will ganz einfach das ganz Normale, was jeder, und vielleicht, sage ich jetzt auch, was passiert, wenn dann wieder die Normalität kommt, dass die Menschen dann schätzen lernen, was eigentlich wirklich das Wesentliche ist.
Ja, mögen die Wünsche des Werner Gregoritsch in Erfüllung gehen. Ich finde, es war wieder eine sehr kurzweilige Stunde. Danke, Andi, für deinen Gast, den du uns eingeladen hast. Dein Schlusswort zu dieser Runde?
Ich sage es jetzt statt dir. Positiv denken, negativ bleiben.
In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, gesund bleiben, klicken Sie rein bei Lola 1. Alles Gute, schöne Woche.